Herzlich willkommen zur Kirche für Neugierige am Telefon. Es grüßt Sie herzlich Pfarrer Carsten Schwarz. Evangelisch glauben? Ich lese Gedanken von Klaus Douglas aus seinem Buch Expedition zur Freiheit in 40 Tagen durch die Reformation. Seite 180. Ich glaube an Jesus Christus. Am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Wunder über Wunder. Nachdem wir zunächst das größte Wunder der Weltgeschichte betrachtet haben, die Menschwerdung Gottes, betrachteten wir dann gestern das abgründigste Wunder, den Kreuzestod Jesu. Und heute beschäftigen wir uns mit dem zentralen Wunder des christlichen Glaubens, der Auferstehung Christi. Martin Luther sagt dazu: Ich wollte niemals einen anderen Gedanken haben als den, die Auferstehung ist für mich geschehen. Alles, wirklich alles hängt an der Auferstehung Jesu. Genau gesagt an der Tatsache, dass diese Auferstehung für uns geschehen ist. Die Auferstehung Jesu als solche ist tatsächlich nicht das Entscheidende. Der Tod hätte den Sohn Gottes auf keinen Fall halten können und er hätte auch direkt zu seinem Vater auffahren können. Aber dass Jesus in das Reich des Todes eingeht, um dem Tod auch die Macht über uns zu nehmen und dann noch einmal auf die Erde zurückkommt, um seinen Jüngerinnen und Jüngern gewiss werden zu lassen, dass er lebt, dass er weiter die Gemeinschaft mit ihnen sucht. Das ist das Wunderbare an Ostern. Dass Jesus auch weiterhin für uns und mit uns lebt. Das allein lässt uns hoffen, dass mit seiner Auferstehung auch unsere Auferstehung am jüngsten Tag verbirgt ist. Erst von der Auferstehung Jesu her wird auch sein Kreuzestod für uns zum Heilsereignis. Denn Ostern ist der Beweis, ist Gottes Garantiezeichen, dass Gott durch Tod und Sterben hindurch weiter an uns Menschen festhält. Insofern ist die Auferstehung Jesu die größte Hoffnung der Menschen. Sie ist nicht nur Hoffnung auf ein Leben über den Tod hinaus. Allein durch die Abschaffung des Todes entsteht noch kein ewiges Leben. Eine bloße Wiederherstellung bzw. unendliche Fortsetzung unseres Lebens unter dem Vorzeichen von weiterhin existierender Krankheit und Not und Unrecht und Sünde, das wäre keine Hoffnung, sondern eher die Hölle auf Erden. Die Auferstehung Jesu bedeutet mehr. Sie ist das Zeichen der vollständigen Versöhnung, der Heilung und Zurechtbringung, die nach dem Tod auf uns wartet. Manche fragen sich, ist die Auferstehung denn wirklich passiert? Die Frage zielt meist darauf, ob Jesus tatsächlich wieder leibhaftig auf Erden erschienen ist, ob die Auferstehung wirklich ein geschichtliches Ereignis war oder nur die Sache Jesu auf Erden weiterging. Seiner Auferstehung müsste das ja nicht unbedingt widersprechen, dann wäre Jesus eben direkt zu Gott gegangen und hätte nicht nochmal den Umweg über diese Erde genommen. Dieser Umweg in Anführungsstrichen ist aber das Entscheidende. Erst er macht deutlich, dass die Auferstehung Jesu nicht nur eine Privatangelegenheit zwischen ihm und Gott war, sondern eben auch für uns Bedeutung hat. Wenn Jesus nur jenseitig auferstanden wäre, wäre das nichts anderes, als wenn wir über einen Verstorbenen sagen, er oder sie ist jetzt bei Gott. Für die Jüngerinnen und Jünger wäre von der Auferstehung Jesu kein wirklicher Trost ausgegangen, wenn sie nicht wirklich leibhaftig erfolgt wäre. Sie wären sitzen geblieben auf ihrem Zweifel und ihrer Angst vor dem eigenen Tod. Erst durch die leibliche Auferstehung Jesu wurden sie dessen gewiss, dass wir Anteil haben werden, wenn Gott am Ende der Zeit die Welt in sein Licht und in seine Herrlichkeit führen wird. Darum bekennen wir, dass Jesus am dritten Tag auferstanden ist. Wir reden hier von einem Ereignis inmitten unserer Zeit, hier auf dieser Erde. Wir reden davon, dass Jesus Christus an einem konkreten geschichtlichen Datum noch einmal leibhaftig in unsere Welt hineingekommen ist. Und weil hier etwas sehr Massives, Körperliches passierte, schlug die Stimmung der Jüngerinnen und Jünger aus abgrundtiefer Trauer um in überschäumende Freude. Freude, die blieb, auch bis zum eigenen Sterben, auch im eigenen Sterben, auch darüber hinaus. Das Neue Testament berichtet, dass die Jüngerinnen und Jünger an jenem Sonntag zu einem guten Teil wieder auf dem Weg nach Hause gewesen sind, zurück nach Galiläa, in die alte Geschichte. Für sie war mit dem Karfreitag definitiv alles aus und vorbei, worauf sie gehofft hatten. Wenn ihnen Jesus nicht leibhaftig begegnet wäre, hätte es nie ein Christentum gegeben. So aber wurde die Auferweckung Jesu von den Toten zum zentralen Inhalt der christlichen Botschaft. Und dann kommt die Himmelfahrt. Himmelfahrt. Für viele ist das ein merkwürdiges Fest, auf das sie gerne auch verzichten könnten, also mal abgesehen vom freien Tag. Wenn man die Himmelfahrtskapelle bei Jerusalem besucht, kann man dort die vermeintlichen Fußabdrücke Jesu bestaunen, die dieser bei seiner Auffahrt zum Himmel im Felsboden hinterlassen haben soll. Das ist natürlich eine absurde Vorstellung. Der Himmel im Sinne der Bibel ist ja kein geografischer Ort, sondern der Herrschaftsbereich Gottes, der unsichtbare Herrschaftsbereich Gottes. Wenn es im Glaubensbekenntnis heißt, aufgefahren in den Himmel, bedeutet dies, dass der auferstandene Christus nach seinem 40-tägigen Zwischenaufenthalt auf der Erde jetzt ganz bei Gott ist. Das heißt nicht, dass er auf dieser Welt jetzt nicht mehr gegenwärtig ist. Gott ist schließlich hier auch gegenwärtig. Aber er ist es eben nicht mehr leiblich. Freilich muss jede Vorstellung darüber, wie der Übergang Jesu von der raumzeitlichen in die ewige Welt Gottes konkret erfolgt sein soll, widersinnig sein. Ebenso wie es für uns nicht begreiflich ist, wie an Weihnachten das Ewige in die Zeit gekommen ist, fehlen uns auch die Bilder und Kategorien dafür, wie nach rund 33 Jahren das Umgekehrte vonstatten gegangen sein soll. Manche sagen, Jesu Leib sei ganz normal im Grab vermodert. Aber der Preis für diese Auffassung ist, wie wir gesehen haben, doch sehr hoch. Sie nimmt uns eines der stärksten Zeugnisse für die Heilsbedeutung des Kreuzes, für die Realität der Versöhnung zwischen Gott und Mensch und für die völlige Entmachtung des Todes durch Jesus Christus. Man kann die Frage, wie Jesus wieder in die ewige Welt Gottes eingegangen ist, unbeantwortet lassen, was wahrscheinlich das Klügste ist. Nicht aber, wenn man, wie Lukas, ein Evangelium und die Geschichte der ersten Kirche aufschreibt. Er, der selbst nicht dabei war, muss irgendwie Auskunft geben, was da nach dem Zeugnis der Jüngerinnen und Jünger zwischen diesen beiden Ereignissen geschah. Lukas sagt, dass Jesus bei seiner Himmelfahrt von einer Wolke aufgenommen wurde. So in der Apostelgeschichte 1, Vers 9. Die Wolke ist seit der Wüstenwanderung Israels im Alten Testament das Zeichen der sichtbaren, gleichzeitig aber auch immer verborgenen, verhüllten Gegenwart Gottes. Sie ist also ein wichtiges Symbol. Es geht bei der Himmelfahrt nicht um die Frage, ob der Himmel oben ist und welchen Düsenantrieb Jesus dafür benutzt hat, wieder zu Gott aufzusteigen. Vielmehr geht es darum, dass er aufhörte, Teil unserer gegenständlichen Welt zu sein. Er wurde aus dem sichtbaren Bereich der Jünger hinweggenommen. Jesus ging an Himmelfahrt in die Welt Gottes ein. Das bedeutet, dass wir ihn nicht mehr sehen und nicht mehr mit unseren Sinnen erfassen können, so wie die Jüngerinnen und Jünger damals. Wichtig ist aber vor allem der theologische Ertrag, der sich aus der Himmelfahrt Jesu ergibt. Martin Luther schreibt dazu, Christi Himmelfahrt und sein Sitzen zur Rechten Gottes muss man ein tätig und kräftig Ding sein lassen, das immer da im Schwange geht, und nicht denken, dass er aufgefahren sei, da oben sitze und uns hier regieren lasse, sondern darum ist er aufgefahren, weil er dort am meisten schaffen und regieren kann. Denn wenn er auf Erden vor den Leuten sichtbar geblieben wäre, hätte er nicht so viel schaffen können, denn es hätten nicht alle Leute bei ihm sein und ihn hören können. Darum hüte dich, dass du nicht so denkst, dass er jetzt weit weg von uns sei, sondern gerade umgekehrt. Da er auf Erden war, war er uns zu fern. Jetzt ist er uns nahe. Das ist eine wunderbare Aussage. Jesus ist uns durch die Himmelfahrt nicht ferner gerückt, sondern näher gekommen. Als historische Person war Jesus den Begrenzungen von Raum und Zeit unterworfen. Darum konnte er nur zu einigen Menschen reden, nur einige heilen und so weiter. Das ist nun anders geworden. Durch den Heiligen Geist ist Jesus an vielen Orten zur gleichen Zeit, das entgrenzt ihn. Jesus erfüllt nun mit seiner Herrschaft Himmel und Erde. Er sitzt zur Rechten Gottes, wie es so heißt. Die Menschen damals verstanden dieses Bild sofort. Nur der Stellvertreter oder der Sohn des Königs sitzt zu seiner Rechten. Dieses Sitzen zur Rechten Gottes ist ein Ausweis ganz besonderer Ehre und Macht. Es ist dem Stellvertreter vorbehalten, dem Thronfolger oder dem Großvisier, der die Regierungschefte im Namen des Königs führt. Schon früh wurde Christi Himmelfahrt deshalb als Fest der Thronbesteigung Christi verstanden. Jesus sitzt seit seiner Himmelfahrt auf dem Thron. Von dort aus führt er sein Regiment der Liebe, bis er alle Macht und Gewalt der Angst und des Todes besiegt hat und Gott auch auf Erden letztlich so Gott sein wird, wie er es bereits im Himmel ist. Die Frage zum Schluss: Welches der drei großen Wunder des christlichen Glaubens ist Ihnen eigentlich am wichtigsten? Die Menschwerdung, die Kreuzigung oder die Auferstehung Jesu Christi? Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie behütet, ich freue mich auf morgen, bis dann, auf Wiederhören.